Ab wann geht man eigentlich in die Altersruhe? Sollte man irgendwann vielleicht endlich mal nur mit einer Tasse Kaffee auf der Terrasse sitzen und denken, meine Güte, war das Leben langweilig, nicht gut oder wie viele Ziele habe ich eigentlich nicht erreicht? Manche freuen sich, manche arbeiten nur für die Rente, aber anders als Ulrike Bergmann. Die habe ich nämlich heute kennengelernt. Sie ist eine der ältesten Unternehmerinnen in Deutschland, zumindest soweit ich das sehe oder beobachtet habe. Ich habe sie nämlich seit ein paar Jahren im Blick. Immer wieder habe ich auf LinkedIn ihre Beiträge gelesen. Sie kam immer wieder auf meinen Weg und wir haben uns nie persönlich kennengelernt. Ich habe sie jetzt eingeladen, weil ich wollte wissen, was motiviert sie mit über 60 Jahren noch so präsent zu sein, ihren Weg zu gehen, Frauen zu begleiten und sich mit dem Thema Sichtbarkeit, Mut und Klarheit auseinanderzusetzen. Ich bin mir sicher, von Ulrike können wir alle sehr, sehr viel lernen. Ich habe mir sehr viel mitgenommen für mich und ich wünsche jetzt dir sehr viel Spaß, neue Erkenntnisse und ja, viel Mut, viel Klarheit und ganz am Ende erzählt sie auch über ein Ereignis, Erlebnis, was sie jahrelang vom Erfolg abgehalten hat. Also bleib dran und viel Spaß. Bis nächste Woche.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrich. Mind Punk on Air, where future thinkers drop the mic.
Ulrike, ich freue mich so sehr, dich heute bei mir zu Gast zu haben. Du bist für mich persönlich, auch wenn du das nicht wusstest, dass ich dich im Blick habe, bist du für mich ein ganz großer Mindpunk. Und nach meinem Gefühl oder in meiner Bubble bist du auch eine der ältesten Unternehmerinnen, die ich kenne. Und ich hatte total Lust, mit dir zu sprechen, über Unternehmerinnen sein, aber auch Diskriminierung oder eben nicht, über die Vergangenheit und wie sie unsere Zukunft prägt. Ja, herzlich willkommen. Ich würde gerne gleich mit der Frage beginnen. Gab es in deinem Leben einen Moment, wo du gemerkt hast, so wie es jetzt lief, darf es einfach nicht mehr weiterlaufen? Ich möchte und brauche jetzt eine Veränderung.
Gab es mehrfach tatsächlich. Ich bin ja schon sehr lange selbstständig, insofern kein Wunder, dass das nicht nur einmal passiert ist, sondern vielleicht mehrfach. Die ersten beiden Male relativ frühzeitig in der Selbstständigkeit. Also ich bin seit 1900, je nachdem, wie man sieht, 96 selbstständig. Das ist schon wirklich lange. Also das Gefühl, ich weiß nicht, wie es weitergehen kann. Wie stelle ich mich wieder auf? Also ich war einfach wirklich total am Boden, stand auch kurz vor der Insolvenz damals. Und habe es dann geschafft, tatsächlich komplett das Ganze zu drehen, innerhalb von 6 Monaten. Und das war ein ganz wesentlicher Punkt damals. Und dann gab es ein Jahr später nochmal eine Situation, die hat viel, viel länger gewirkt. Die habe ich erst jetzt richtig für mich festgestellt, was für eine Wirkung die hatte. Ja, das sind also die zwei ganz zentralen Punkte, ja, in meiner Selbstständigkeit.
Wie bist du da rausgekommen? Was waren damals deine Tools?
Halt. Klingt jetzt ein bisschen allgemein dabei. Aber es ging wirklich darum, mich wieder auf das zu besinnen, was ich wirklich will, weswegen ich angetreten war in meiner Selbstständigkeit. Um mal den Blick komplett wegzunehmen vom Finanziellen, vom Geld, wo das Geld herkommt und alles. Und das war auch tatsächlich diese erste Entscheidung zu sagen, stopp, ich schaue nicht mehr darauf, wo das Geld herkommt, sondern ich schaue wieder auf das, was mir Freude bereitet, wo ich richtig gut drin bin, und den Fokus ausschließlich darauf zu halten, damit natürlich schon im Seitenaspekt der, ich mache nichts mehr selbst, bin nichts mehr kostenfrei zu dem Zeitpunkt, sondern nur bezahlte Geschichten. Aber was alles kommt, ich nehme alles an, was kommt. Hauptsache bezahlt.
Ja, mal glaubst du oder ist dir das auch passiert, dass Unternehmer sich oft so verlaufen, weil sie alles bedienen wollen und gleichzeitig dadurch nichts im Fokus machen?
Das war interessanterweise damals nicht so der Fall. Ich kann auch nicht mal sagen, was der Hintergrund dafür, warum das passiert ist. Es passierte halt. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Geld in was anderes investiert gehabt. Also zum Beispiel in Ausbildungen, die mir gerade Spaß gemacht haben. So, weil ich sehe da so einen direkten Zusammenhang, was dann in der Folge passiert war. Und vor allem Ausgaben zu einem Zeitpunkt für so etwas zu machen, wo das Geld gar nicht dafür da war.
Also falsche unternehmerische Entscheidung.
Ja, oder eine Entscheidung, die nichts mit dem Unternehmerischen zu tun hatte, sondern wirklich... Also es war etwas, wo ich einfach Lust drauf hatte, wo es das ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hatte, was natürlich im Unternehmertum ganz wichtig ist. Und dennoch, wirklich einfach muss man auch da schauen, steht das jetzt gerade an oder nicht? Mhm. Und das war, da habe ich nicht drauf geachtet. Und dann entstand sowas wie so eine Negativspirale, so eine seltsame. Dadurch, ich habe es immer gesagt, in dem Moment, wo ich anfange, mich aufs Geld zu fokussieren, läuft nichts mehr. Es ist so, als würde das Universum sagen, nein. Nein, nein, Geld ist nicht entscheidend für dich. Hm. Für dich ist viel, viel entscheidender, was du tatsächlich machst, wie du es machst und dass du rausgehst mit dem, wer du bist.
Ulrike, nimm uns mal ein bisschen mit. Was genau machst du eigentlich beruflich? Mhm. Wie würdest du oder wie beschreibst du dich, bezeichnest du dich selbst?
Naja, ich bezeichne mich selbst ja als die Mutmacherin. Das bin ich unter dem Label, bin ich seit 2008 unterwegs. Vorher war ich das Büro für ungewöhnliche Zielerreichung. Immer, und es geht bis heute, geht es mir darum, Menschen und heute halt hauptsächlich ältere Frauen zu ermutigen und bestärken, ihre Wünsche und Träume ernst zu nehmen. Und ich zeige ihnen dann, wie sie das auf ihre ganz eigene Art und Weise erreichen. Mhm. Also diese Einzigartigkeit, der eigene Weg ist ein ganz zentrales Element davon. Und ansonsten geht es wirklich immer um diese Bestärkung, die Ermutigung, das Größere, was in denen steckt, das herauszulocken und ihnen einfach zu zeigen, dass sie so viel mehr können, als sie sich vorstellen.
Ja, schön. Ja, die Klarheit, du hast ja eben schon die Klarheit angesprochen im Unternehmertum und generell. Und ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, dass wenn man den Fokus weglenkt vom, ich sag mal, vom Unternehmertum und dann irgendwie zerstreut ist, ja, so, und alles gleichzeitig will. Selbstentwicklung, Heilung, am besten noch Beziehungsaufbau oder Familiengründung und Erfolg. Das funktioniert gar nicht vom Energiefluss her. Hast du das auch so beobachtet, dass es irgendwie ein Problem eher von der Kapazität einfach ist?
Stimmt. Und jetzt, wo du das so sagst, kommt mir auch, dass das tatsächlich auch damals so ein Faktor war. Ja, weil ich war da gerade frisch in der Beziehung mit einem Witwer, mit zwei Kindern. Ja. Und da war plötzlich so dieses Thema, ich hatte ja keine eigenen Kinder, keine eigene Familie. Und es war so dieser Aspekt, das nochmal zu erleben. Und da ist das andere wirklich der Fokus voll auf diese Situation, die schwierig war mit Teenager-Töchtern, die er hatte. Ist so viel Energie da hineingeflossen. Und es ist spannend, ich habe da nie drüber nachgedacht. Also jetzt, wo du die Frage gestellt hast, macht's plötzlich kling, bing, und ist es dann.
Ja, ich hab die Erfahrung nämlich auch mal gemacht, dass sobald ein Mann in mein Leben kam und wo es so unnötigerweise Probleme mit sich brachte oder andere Baustellen, dann war ich weg mit dem Fokus von meinem Business und das habe ich sofort finanziell gemerkt. Und ich habe selber noch keine Lösung dafür gefunden, weil eigentlich darf es ja nicht sein, aber so war das auch bei mir, ja.
Ja, das ist total interessant, weil ich jetzt wieder in einer Beziehung bin, seit fast 4 Jahren, und ich immer stärker spüre, das Glück in dieser Beziehung ist, dass es eine Fernbeziehung ist. Dass wir praktisch uns immer so ganz intensiv für zwischen 5 und 10 Tagen sehen. Und dass dann der Moment kommt, also da bin ich dann sehr bei ihm auch und bei der Beziehung und dem, was wir miteinander dann auch kreieren. Und dann zwischendrin habe ich dann 2 bis 3 Wochen, in denen ich mich ganz klar wieder auf mein Unternehmen konzentriere und da dann die Dinge voranbringe. Und das ist gerade so auch ein Stück Balanceakt, den ich für mich erlebe. Und ein Thema von diesem Jahr, ein Fokus in diesem Jahr ist tatsächlich, wie kann ich das gut gestalten in diesem Hin und Her, dass ich darüber nicht mehr Energie verliere, als ich durch mein Unternehmen bekomme. Weil ich bekomme durchs Unternehmen Energie, genauso wie durch die Beziehung. Aber dass das in eine gute Balance kommt, das ist ein Fokus für mich.
Warum arbeitest du? Oder warum bist du noch so ambitioniert? Die Frage ist vielleicht ist ein bisschen komisch, Ich weiß, ich beobachte sehr viele Menschen auf ihr Rentenalter hinarbeiten oder auf einen Zeitraum, also jetzt bei mir in meinem Alter, ich bin jetzt Ende 30, viele in meinem Umfeld arbeiten, um irgendwann Ruhe zu haben. Irgendwann dann so, ne, im Garten zu sitzen, Schaukelstuhl und so, diese ganzen Bilder. Und das beobachte ich bei dir so gar nicht. Und warum nicht? Hast du Angst vor der Ruhe oder keine Lust darauf? Was ist da dein Grund?
Angst vor der Ruhe habe ich nicht, weil ich in den Phasen, erstmal in den Phasen, wo ich mit meinem Partner zusammen bin, ganz viel Ruhe da ist. Weil er ist nicht mehr berufstätig. Ja? Also er ist wirklich so klassischer Rentner, sage ich jetzt mal. Und das könnte ein Problem sein, wenn wir ständig zusammen wären. Aber ich merke, es gibt einfach für mich so einen inneren Antrieb, der immer da war, dass ich meine Talente und Fähigkeiten einfach in die Welt bringe. Und das immer gemacht habe. Ich habe immer Freude dran gehabt und ich habe immer noch Lust darauf. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, aufzuhören. Das ist einfach ein Faktor. Und ich meine, ich kriege das ja auch immer wieder gespiegelt, dass Menschen sagen, ja, du hast so viel Energie und da kommt so viel rüber von dem, was du machst. Und man spürt so richtig die Freude daran. Und ich glaube, in dem Moment, wo diese Freude nicht mehr da wäre, dann würde ich auch tatsächlich aufhören. Aber ich brauche nicht, dass sie mir vergeht. Ja, das ist ja übrigens an einem Gespräch mit meinem Bruder, der 2 Jahre jünger ist. Der ist jetzt so klassisch. Okay, wir sind jetzt in Rente. Und der hat mich vor ein paar Jahren mal gefragt, dass er dann, wann gedenkst du denn aufzuhören? Und ich gucke ihn so an und dann schluckt er so einen Moment und sagt, ich weiß schon überhaupt nicht. Und das fand ich so faszinierend, dass er das irgendwie, der aus einem ganz anderen Umfeld da auch kommt, das genau so gesehen hat. Und ich glaube, dass die Menschen um mich herum das einfach auch spüren. Es ist da kein, okay, irgendwann höre ich mal auf.
Was ist die Quelle deiner Freude an der Arbeit?
Zu sehen, wie sich Menschen entwickeln. Wie plötzlich, weißt du, aus ihnen was herauskommt, was ich immer schon sehen konnte oder häufig schon gleich sehe und denke, oh, jetzt kommt's daher, ja. Und sie dann wirklich so wachsen, sich entwickeln, Seiten von sich zeigen, die sie vorher nie gezeigt haben. Und das begeistert mich total.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig habe ich so die Frage in mir, wieso nicht viel mehr Menschen so die Quelle der Freude haben, ja, also dass sie Lust auch verspüren, anderen zu helfen oder gerade auch bei den Älteren, sage ich mal, also ich weiß ja nicht, wie es ist, da komme ich ja vielleicht noch irgendwann hin, aber ich frage mich einfach, wieso da nicht so eine Lust entsteht, den Jüngeren zum Beispiel zu helfen oder dass auch Jüngere, Ältere mehr um Rat fragen. Also ich würde zum Beispiel viel, viel eher, ich sag mal, dich oder andere ältere Personen anrufen und fragen, ja, was würdest du jetzt machen? Als jemanden in meinem Alter, weil die haben doch viel weniger Erfahrung.
Ja, das ist das finde ich auch einen ganz, ganz wesentlichen Faktor. Und gleichzeitig gibt es für mich so ein Stück eine Trennung zwischen den Jüngeren und den Älteren. Und als ich heute mit einer Kollegin sprach, erzählte die so aus ihrer Seminarerfahrung, wo die Jüngeren oft quasi sie ablehnen und sagen, ja, bist du eine von den Boomerinnen, du hast ja keine Ahnung mehr von der Welt. Also das ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber ich glaube, das ist da wirklich so diese so ein Stück weit so ein Unverständnis für verschiedene Generationen gibt. Mhm. Und das, also vielleicht ist das auch jetzt eher ein Thema nochmal bei denen, die jetzt keine Kinder haben, so wie ich. Und die Kollegin hat auch keine. Ja? Dass man im anderen Fall halt einfach immer mit der jüngeren Generation auch im Gespräch ist und dadurch natürlich schon wechselseitig das kommt. Aber ich erlebe halt schon bei denjenigen, die jetzt eher keine Kinder haben, tatsächlich sowas, dass sie auch nicht auf die jüngere Generation zugehen. Oder also ich habe auch ganz wenig Kontakt mit Menschen der jüngeren Generation. Mhm. Und habe natürlich aber früher, merke ich so gerade, oder kommt man gerade, schon auch erlebt, wenn dann Jüngere im Seminar mal waren, als ich noch an der IHK-Seminare gemacht habe, die dann tatsächlich so hinterher zum Beispiel auf mich zukam, an eine Sprecherin, dass ich mich dabei und dann gesagt hat, wenn ich in deinem Alter bin, möchte ich noch genauso viel Energie haben wie du. Und da habe ich gemerkt, da ist was angekommen, da ist ein Funke rübergekommen.
Ja, ich beobachte so eine Art Diskrepanz zwischen den Jüngeren und, ich sag mal, den Älteren, weil, also irgendwie wie so, ich weiß nicht, ja, wie so eine Riesenkluft dazwischen. Und ich verstehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Hm. Und ich habe damit auch total ein Problem, weil also auch diese ganze, der Vorwurf den Älteren, ne, so dieses Boomer-Ding und ich weiß nicht, ich entweder bin ich altmodisch und verstehe irgendwas nicht oder ich bin damit nicht einverstanden, weil ich glaube einfach, dass wir müssen zusammen gehen und voneinander lernen, weil Lebenserfahrung ist einfach ein großes Ding. Und ich habe ja eine jüngere Schwester, die ist viel jünger als ich. Wir haben 19 Jahre Unterschied und manchmal hat sie auch so eine Phase, ne, dass sie nicht auf mich hören will. Aber es gibt Momente, dann ruft die mich an, und weil sie meine Lebenserfahrung möchte. Ja. Und ja, ich würde mir das so für die Gesellschaft im Größeren wünschen und nicht nur so eine Art Seniorenbetreuung, wenn die nichts mehr können, sondern wirklich, solange sie noch motiviert sind, solange sie noch können, solange das Feuer noch da ist. Und das nicht nur so als, ich sag mal, Inklusionsprojekt. Weißt du, was ich meine?
Ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen, was du sagst, weil das ist tatsächlich, dass wir brauchen beides. Wir brauchen die Jüngeren mit ihren so sehr eigenen Ideen, die ja den ganz anderen Blick auf die Welt haben. Ja, wir sind ja an manchen Stellen sind wir ja verwöhnt und haben ja, ach ja, also unser Leben war in vielerlei Hinsicht einfacher, als es heute ist, ja, weil nicht so unglaublich viele Dinge ständig da waren. Und ich glaube, das strengt manche der Älteren an, an diese Flexibilität zu gewöhnen. Und es braucht einfach tatsächlich so dieses nicht so mein Weg und so ist es und nur so. Ja. Also dass es da mehr Flexibilität braucht. Und damit geht es auch leichter, tatsächlich auf die Jüngeren zuzugehen und zu sagen, was für Ideen habt ihr denn? Welche Wünsche habt ihr denn da? Und auch wirklich drauf zu hören, was die sagen. Und nicht so abzutun, ja, sei du mal in meinem Alter oder so in der Richtung, wie das dann auch, wie ich es auch schon miterlebt habe da an der Stelle. Ich glaube, dass das einfach wie tatsächlich wichtig ist, beides zusammenzubringen. Weil ich meine, die Älteren sind eine riesengroße Gruppe der Gesellschaft. Und ja, das ist so ein Potenzial, was da oft natürlich einfach nicht genutzt wird. Also es wird nicht genutzt von außen her, dass es angefordert wird und sagt, komm, du hast doch Ideen und du bist doch fit und sonst was. Alle umgekehrt, dass wir es auch nicht anbieten und sagen, ich habe da eine Idee und ich könnte da was beitragen. Und was nicht nur im Reinen, weiß ich, ach so, ich genieße jetzt mein Leben und ich habe jetzt so viel gearbeitet und die Sprüche, die es ja auch gibt.
Was meinst du, welche Blockaden haben die Eltern, um jetzt ihre Ideen nach vorne zu bringen?
Dass sie sich zu alt fühlen. Also dass wirklich im Kopf ein Stück weit so kommt, ich bin ja jetzt eigentlich zu alt. Ja, von mir will ja keiner mehr was hören, von mir will keiner mehr was wissen. Mhm. Also sprich so ein Stück weit, die vorweggenommene innere Altersdiskriminierung.
Von sich selbst aber.
Von sich selbst. Also dass man von sich selber denkt, naja, mich will ja jetzt keiner mehr, ich bin ja jetzt zu alt. Ich bin ja jetzt 60 geworden. Und es fängt manchmal schon bei 50 an. Ja. Ich fand das so verblüffend, als mir eine Kollegin das mal, als ich das Thema, letztes Jahr habe ich das mal eingebracht in der Community, in der ich war, und wo die dann hinterher dann sagte, oh, ich habe durch dieses Gespräch verstanden, wie sehr ich selber im Grunde mich abwerte in meiner Erfahrung und allem, durch das, dass ich denke, ich bin zu alt. Und daher praktisch nicht mehr, also mich nicht mehr einbringen, sonst das will ja eh keiner hören. Und damit gleichzeitig macht man eine Mauer auf, man baut eine Grenze, über die dann natürlich auch niemand hinweggeht, ja, auch nicht hinweggehen will, weil keine Einladung kommt.
Erlebst du denn trotzdem so eine Art Diskriminierung des Alters oder ist das für dich gar nicht relevant?
Also für mich persönlich ist es nicht relevant. Mhm. Also ich erlebe es nicht, vielleicht weil ich es einfach nicht erwarte. Es ist ja so, das ist das, was, wie heißt so schön der Spruch, wie es in den Wald hinein ruft, schallt's raus. Ja. Und ich bin da echt von überzeugt. Wenn ich glaube, dass ich zu alt für irgendwas bin, ja, dann kriege ich das als Spiegelbild von außen. Und wenn ich denke, ich kann das, also ich meine, es gibt ja diesen Spruch von Pippi Langstrumpf mit dieser Frage, ich habe etwas noch nicht probiert, also bin ich sicher, dass ich es gut kann. Ja, vielleicht wäre die Haltung doch mal ganz gut, auch für uns Ältere zu sagen, ich habe noch nicht probiert, wie Technik funktioniert, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und da ist meine Mutter tatsächlich auch ein Vorbild dafür. Die ist ja jetzt auch schon sehr lang, fast 30 Jahre tot. Und die hatte, als sie so Anfang 70 war, hat sie sich so ein Ziel gesetzt als nächstes. Sie möchte die Technik lernen. Sie möchte einen eigenen Laptop haben. Ja, hat sie am Ende dann nicht mehr gehabt. Aber wirklich so dieses, ich will da noch was lernen. Ich will mich noch mal drauf einstellen. Elektrische Schreibmaschine war das, was sie gekannt hatte. Ja, das hört keiner mehr vorstellen, dass sowas mal gab. Ja. Und dass sie dann gesagt hat, ich möchte eines Tages, das sind so Sachen, sich selber was vornehmen, sich selber ein Stück weit selber nochmal herausfordern und sagen, okay, ich kann noch was lernen, ich will noch was lernen. Ist zwar vielleicht schwierig, aber ich kann es nicht, wenn ich es will.
Also ich habe so einen Respekt vor allem mit der Technik vor dir, weil sogar ich denke manchmal, boah, das ist so schnell, das entwickelt sich alles so rasant, ich komme nicht mehr hinterher. Ich schaffe das nicht, also ich denke das ganz oft, ich schaffe das jetzt nicht. Das ist jetzt eine Stufe zu viel, ja. Und ja, also deswegen habe ich total Respekt davor. Ich habe dich ja schon mal in einer so einer Community für Selbstständige gesehen, glaube ich, bei Julian, oder?
Ja, bei Julian.
Ja, genau. Und da habe ich dich mal gesehen und habe gedacht, wow, wie cool, dass Ulrike sich damit auseinandersetzt, mit diesen ganzen Themen, vor denen ich total Respekt und Widerstand habe.
Ich habe auch durchaus Widerstände an der Stelle. Weil zum Beispiel, ich meine, heute spricht man ja sehr viel darüber, dass man Prozesse automatisiert. Also für mich ist das immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Wie automatisiere ich?
Für mich auch.
Ja. Und trotzdem ist das etwas, wo ich für mich jetzt mir vorgenommen habe, ich möchte davon mehr erfahren. Und tatsächlich, Julian ist da für mich so derjenige, der da mich an der Hand nimmt ein Stück weit. Und wo ich dann schaue, wann bin ich jetzt bereit und was ist es, worum geht's jetzt gerade? Und ich habe gerade mit ihm gestern ein Gespräch darüber gehabt, dass ich dachte, ich will das jetzt unbedingt lernen. Es kostet mich zu viel Zeit, die ich für andere Dinge so viel besser nutzen kann, wenn ich das jetzt endlich mal anpacke.
Ich weiß genau, was du meinst, ja. Das bewundere ich sehr, weil diese innere, ja, da geht es wieder um Wahrheit, Fokus und auch das, die Würdigung der eigenen Lebenszeit. Das höre ich bei dir immer wieder raus irgendwie. Ich glaube, vielleicht hattest du diesen Aspekt auch gar nicht auf dem Schirm, aber das höre ich bei dir permanent. In allem, was du erzählst und sagst, dass du so sehr deine eigene Lebenszeit siehst und würdigst, dass du gar keine Lust mehr auf Bullshit hast, habe ich das Gefühl.
Das ist ein Teil, aber es ist ein Teil, der mir gerade erst vor einer Woche sehr bewusst geworden ist.
Mhm.
Wo ich gemerkt habe, es war an meinem Geburtstag, da haben wir eine Wanderung unternommen und ich habe gemerkt, wie sehr ich an körperliche Grenzen gekommen bin.
Mhm.
Und dadurch die Frage kam, wie oft, also das war die Frage, wie oft kann ich das noch machen? Und dann kam als zweites, wie oft will ich es auch noch machen? Und wenn ja, in welcher Form? Und wir waren tatsächlich auch zu zweit unterwegs und ich habe gemerkt, ich muss nicht mehr auf Berge hinauf. Es gibt wunderbare Wege, die flacher sind. Und warum kann ich nicht die jetzt nutzen und die genießen? Und das hat für mich mit Wertschätzung von Lebenszeit zu tun. Denn wenn ich jetzt mal so eine große Bergtour, also es war ja nicht nur eine Bergtour, es war eine Wanderung, die einfach extrem anstrengend war, wo es so hoch raufgeht. Ich habe schon als 18-Jährige schwer getan, auf Berge hinaufzukommen. Ich kann sie super runter. Aber hinauf war es so schwierig. Und leicht sich dann zu merken, das ist für mich Respekt meiner Lebenszeit, wenn ich nicht 2 Tage später quasi immer noch darunter leide, dass ich die Tour gemacht habe. Ja, ist es das wert dabei? Und dann lieber an die Dinge zu schauen, wo ich sage, ja, ich kann es so genießen, ich kann das machen. Es gibt so viele Alternativen. Und ich gucke nach den Alternativen dann. Aber es ist jetzt wirklich gerade erst sehr präsent jetzt nochmal geworden, dieses Thema Endlichkeit doch nochmal in mein Denken wirklich hineinzubringen dabei. Und und da zu schauen, was wirklich will ich wirklich noch erreichen. Worum geht's wirklich noch?
Und da, ja. Und worum geht's wirklich noch?
Also für mich geht's zentral darum, dass ich weiterhin wirklich mit Freude meine Arbeit mache. Und es geht mir immer noch darum, die Frauen in ihre Kraft und Stärke zu führen.
Mhm.
Also so, und da spielt dieses Thema Einzigartigkeit so eine große Rolle. Ne? Diese unterschiedlichen Facetten und Fähigkeiten zu sehen von Menschen und einfach zu sagen, wow, was da an Potenzial da ist. Und das hinauszubringen. Weil ich vom Grundsatz her einfach glaube, dass wir älteren, weisen Frauen der Welt was zu geben haben. Und es ist nicht alles immer nur den weißen Männern, ich sag's überbewusst so, zu überlassen, sondern tatsächlich, ja, für das zu gehen, was uns wichtig ist.
Glaubst du, dass jeder Mensch erfolgreich sein kann?
Auf eine ganz eigene Art, ja.
Mhm.
Ist immer die Frage, wie messe ich Erfolg und was ist mein Maßstab? Ja? Ja. Und manchmal legen wir die Latte so hoch, dass wir es nicht erreichen können. Und ich glaube, wir dürfen wirklich mal schauen, ob unsere Messlatte wirklich zu uns gehört und zu uns passt.
Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einer Freundin und sie hat mir wirklich die Frage gestellt, sie hat sich ja selbstständig gemacht und sie hat gefragt, ja, ob ich das Gefühl habe, dass wir als Frauen uns wirklich individuell erfolgreich zeigen und sein können oder ob wir uns doch nicht zu einem Teil an die männlichen Strukturen anpassen müssen, um unsere Ziele überhaupt erreichen zu können. Und ich fand die Frage so spannend und ich hatte keine Antwort, weißt du, weil ich versuche, individuell zu arbeiten und allein durch meine Behinderung muss ich das auch. Aber gleichzeitig merke ich, diese Welt ist so schnell und so männlich dominiert, dass es gar nicht so easy ist, mit dem eigenen Energiefluss zu arbeiten, mit der eigenen Art. Ich glaube, die Welt ist noch gar nicht so weit. Die wird irgendwann da sein, das sehe ich schon auch. Aber ich frage mich, ob sie schon bereit ist für individuelle, wilde, schöne, einzigartige Frauen.
Also wenn wir nicht dran glauben, wer soll dann dran glauben? Also insofern ist das für mich etwas, was ich beschäftige mich seit 2006 mit dem Thema unterschiedliche Wege von Männern und Frauen. Ich habe damals zu meinem 10-jährigen Jubiläum eine Podiumsveranstaltung gemacht, die hieß Männer, Frauen, Ziele, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Das war eine spannende Diskussion, die wir hatten. Weil ich zu dem Zeitpunkt gerade festgestellt hatte, der männliche Weg funktioniert für ein Großteil der Frauen überhaupt nicht. Wir tun uns letztlich einen Tort an, wenn wir das versuchen. Und trotzdem wird es immer noch propagiert. Und ich vielleicht war so zum Unterschied vom männlichen und weiblichen Weg. Für mich ist es der männliche Weg ein Start-Zielrennen. Also beim Wintersport, Skirennen kann man es wunderbar sehen. Es geht darum, einen optimalen Start zu haben, die Ideallinie zu finden und als Erster im Ziel anzukommen. Das ist das Einzige, um was es im Skirennen geht. Frauen haben ein viel breiteres Spektrum, weil sie müssen auch noch viele andere Dinge achten. Es ist immer noch so und es wird wohl auch bleiben, dass sich die Frauen primär um die Kinder kümmern, dass sich die Frauen um die alternden Eltern kümmern und Ähnliches, dass einfach viel mehr Dinge drumherum sind. Jetzt sind ja Frauen auch die Netzwerkerinnen. Sie sind diejenigen, die das soziale Netz halten und alles. Also sprich, das sind so viele Anforderungen daran, dass ein Start-Ziel-Rennen für Frauen überhaupt nicht in Frage ist. Aber der meandernde Weg, der Weg des Wassers, der Weg des geringsten Widerstands, das ist es. Weil da gehen wir unsere Energie, lassen wir fließen, dahin, wo es jetzt gerade weitergeht. Und das ist für mich einfach das Ideale. Das ist in dem Fall der ideale weibliche Weg. Und wenn wir selber uns das nicht zugestehen, dass wir in Rhythmen leben, dass wir das einfach Zyklen, das Jahr hat Zyklen, die Frau hat Zyklen, der Mann wahrscheinlich auch, aber er ignoriert es. Und das wirklich, wenn das Leben zyklisch ist, dann geht es in bestimmten Zeiten leichter als in anderen. Und warum sollen wir da uns mit dem Kopf durch die Wand in Zeiten, wo wir halt gerade was anderes brauchen, wo es mehr Verbindung schaffen oder Selbstfürsorge geht, ja, damit wir hinterher wieder mit voller Kraft weitergehen können. Und dann entstehen auch nochmal ganz andere Wege, weil wir es zulassen, weil wir eben nicht, also es wird ja immer noch gemacht, aber wenn wir darauf vertrauen, auf unsere Intuition, wenn wir darauf vertrauen, dass sich die Dinge auch entstehen lassen, wenn wir fokussiert sind, wenn wir ausgerüstet sind auf das, was wir wollen, dann können wir das auch entstehen oder geschehen lassen. Und das wäre ja eigentlich der urweibliche Weg. Ja. Wenn wir uns das absprechen, dass wenn wir versuchen, das nicht zu nehmen, sondern uns anzupassen an die andere Welt, dann kommen wir nie dahin, wo wir hinwollen.
Lass uns mal noch ein bisschen bei diesem Thema bleiben. Mhm. Ich hatte gerade ein Bild in meinem Kopf, während du gesprochen hast, dass ein Mann sozusagen eher ein Ziel hat und dann Fokus und dann abschießt sozusagen. Und die Frau geht aber eigentlich durchaus Umwege und geht aber eher so in die Breite. Sie hat nicht so ein, wie so ein Laser.
Und deswegen nehme ich auch dieses Beispiel des Wassers oder des Flusses, ja, ja. Der fließt. Ja? Und der sucht sich ja seinen Weg da, wo es leicht geht. Also insofern ja, es ist komplett mein Bild, was du gerade beschreibst. Und ich finde, dass es nicht darum geht, dass Frauen keine Ziele haben, aber sie haben andere Ziele. Und es sind qualitative Ziele versus quantitative Ziele. Also heute ist sowieso quantitative Ziele immer ein bisschen schwierig, generell, weil sich einfach so viel wandelt. Und trotzdem geht es immer noch um Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Um das, okay, ist das messbar? Also smarte Ziele wird ja immer noch vertreten und ich halte gar nichts von smarten Zielen. Ja, da ist mir alles wirklich viel zu sehr in Schubladen und Kästchen. Und während ich mit den Frauen, mit denen ich arbeite, geht es immer um qualitative Ziele. Was für ein Lebensgefühl möchtest du haben? Und aus diesem Lebensgefühl ergeben sich dann eben unterschiedliche Dinge. Ja, das bringe ich dann ein in eine Beziehung, das bringe ich ein in die Familie, das bringe ich ein ins Ehrenamt, das bringe ich ein in meine Selbstständigkeit. Und wenn ich dem folge, dann entstehen da neue und andere Wege. Dann bin ich wie das Wasser.
Glaubst du, Männer und Frauen sollten beruflich kooperieren?
Unbedingt. Ja, weil nämlich dann beide Elemente zusammenkommen und etwas Größeres entstehen kann. Braucht ja natürlich diesen Respekt für die unterschiedlichen Wege und die Anerkennung, dass es nicht nur den einen einzigen Weg gibt, sondern dass es mehrere gibt. Und die miteinander total gut zusammenpassen. Und das zeigen ja auch alle Untersuchungen, dass zum Beispiel also Teams, in denen Männer und Frauen halbwegs gleichmäßig verteilt sind, also nicht nur die eine Frau im Männerteam oder der eine Mann im Frauenteam, ja, dass die viel erfolgreicher sind.
Wie kann man die Frauen mehr dazu ermutigen, mehr Wasser zu sein?
Bild, also der Vorbildcharakter als Vorbild zu sein, also sprich mehr darüber zu sprechen, über die Dinge, die wir machen und wie wir sie machen.
Ja.
Und für mich ist es auch die gegenseitige Bestärkung. Also ich bin ja schon lange unterwegs mit Gruppen. Also ich habe fast nur Gruppenangebote. Ich mache ein paar Einzelgeschichten, aber das Große sind Gruppenangebote, weil ich da immer so merke, wie diese gegenseitige Bestärkung kommt. Wie dieses zu sehen, ach, die macht das so interessant. Das könnte ich jetzt auch mal probieren. Ja? Mhm. Oder auch voneinander zu lernen. Das ist ein ganz großer Faktor da drin. Die sich wirklich sich gegenseitig bestärken, sich Vorbild zu sein und ja, füreinander wirklich das Größere zu sehen.
Und vielleicht aber auch Frauen manchmal zu sagen, so etwas wie, du musst nicht wie deine Kollegen agieren. Du musst nicht wie dein Bruder, dein Vater, dein Mann sein, ja? Weil ich glaube, das hat mir nämlich meine Freundin auch gesagt, es fehlt uns halt an Vorbildern, ja? Und wir versuchen halt irgendwie und wir fühlen ja auch, je mehr wir heilen, je mehr wir in unsere Kraft kommen, wir wollen ja gar nicht mehr in diesem System, das männlich dominiert ist, also existieren schon, aber da mitmachen, ja? Also wir wollen ja gar nicht so arbeiten wie früher. Und gleichzeitig aber, ja, wie geht es denn? Wie können wir denn anders arbeiten? Wie können wir uns mit unserem Zyklus zum Beispiel verbinden und damit arbeiten und sein? Und wie kann ich kommunizieren in meinem, wie kann ich mich verletzlich zeigen? Oder sagen, Frauen sind ja auch oft sehr hellsichtig hellfühlig vielleicht. Ne? Und das, wie kann ich denn sagen, was ich sehe in der Person oder für die Zukunft, wenn wir das und das machen? Das sind alles total Themen, die werden halt auf LinkedIn, sage ich mal, nicht besprochen. Da geht es halt immer nur um Folge und Netzwerk und so. Aber über diese Themen sprechen wir so wenig. Das finde ich mehr als schade, ehrlich gesagt.
Ich bin da wirklich ganz bei dir, weil ich glaube, dass wir tatsächlich sehr viel mehr davon erfahren müssen, was passiert, wenn wir es tatsächlich tun. Also Geschichten erzählen davon, von den Frauen, die es geschafft haben, die es gemacht haben, die es anders gemacht haben. Weil es gibt sie ja. Also wir müssen sie ja noch ein bisschen suchen, aber wenn wir die wirklich stärker in den Fokus nehmen und darüber erzählen oder auch, weißt du, du führst ja jetzt auch Gespräche in deinem Podcast. Ich habe im vergangenen Jahr habe ich Gespräche geführt mit Frauen, relativ kurze 15, 20 Minuten Gespräche, immer über einen Punkt. Warum hat die Frau das so gemacht und nicht anders? Also warum? Wie ist es ihr gelungen, ihren Weg mutig zu gehen? Oder an einer bestimmten Stelle tatsächlich dann sich anders zu entscheiden? Und ich glaube, wir brauchen einfach noch viel mehr von diesen Geschichten. Und vor allem, was wir auch brauchen, ist, wenn eine Frau dann, ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen sogar an Pranger gestellt wird, dafür, dass sie sich nicht anpasst, dass sie anders ist.
Ja.
Dass sie dafür dann nicht verurteilt wird, beschämt wird, niedergemacht wird. Ja. Dass wir dann, wenn das passiert, aber aufstehen und sagen, stopp mal. Ja. Das geht nicht. Das kann man so nicht machen. Und dafür müssen wir viele sein. Also dafür müssen wir uns letztlich auch irgendwie zusammentun und uns verbünden, damit wir uns da gegenseitig bestärken können, aber auch beschützen können.
Ja. Ulrike, ich habe noch eine Frage. Beobachtest du das auch, dass Frauen so untereinander misstrauisch sind?
Das Thema. Heißes Thema insofern, weil ich meine, in meinem Universum kommt es nicht vor. Das ist so ein Spruch, den ich öfter mal an verschiedenen Stellen bringe.
Naja, genau, weil du das einfach in deinem Leben nicht zulässt. Ne? Also ich kenne das bei mir auch nicht. Oder weniger, früher was mehr. Einfach weil ich schnell sage, lass mich mit diesem Bullshit in Ruhe. Ja, das mache ich einfach nicht mit. So, tschüss. Ja. Trotzdem sind die Dinge ja da, auch wenn das in deiner Welt nicht ist und in meiner auch sehr, sehr wenig, gibt es die Dinge, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Frauen bewegt, weil die fühlen das. So eine tiefe Sorge auch, dass sie, dass ihr Vertrauen missbraucht zum Beispiel wird unter Frauen.
Anastasia, da hat mich vor 2,5 Jahren ein Buch tatsächlich auf eine Spur geführt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es hat mich auf die Spur geführt. Das ist von Caroline Kebekus. Dieses, es kann nur eine geben.
Ja.
Und sie hat das da beschrieben, dieses, wie Frauen dazu geführt werden, es kann nur eine geben. Ja. Entweder bist du die Königin, ja, oder die Prinzessin, aber neben dir kann es keine zweite geben. Und das ist auch aus der männlichen Sicht entstanden, aus dem patriarchalischen Denken entstanden. Ja. Mhm. Wenn wir nämlich eine hervorheben und die anderen zum Schweigen bringen, dann werden die Frauen untereinander schon drum kämpfen. Und es ist zum Beispiel, das habe ich in einer ganz anderen Zusammenhang, hatte ich das vor einiger Zeit mal gelesen, im muslimischen oder im arabischen Raum gibt es ja die Harems, ja, wo die Frauen ja miteinander sind. Und dass es da in aller Regel gar nicht Kämpfe untereinander gibt, sondern ganz im Gegenteil, die Frauen richtig stark beieinander sind. Mhm. Klar, wer hat immer mal nur eine rausgesucht oder sowas, ja. Aber insgesamt sind die sehr solidarisch miteinander. Ja, weil sie wissen, dass sie, wenn sie gegeneinander kämpfen, überhaupt keine Chance haben, da drin zu überleben fast. Ja. Und ich glaube, wir dürfen da öfter mal hingucken und sagen, wer sind denn meine Verbündeten? Wer sind denn die, die mich wirklich bestärken? Und dass wir auch lernen, uns gegenseitig zu bestärken, statt zu beneiden. Und ich finde immer, wenn man dieses weiß, dieses, es kann nur eine geben, ja, dann können wir dagegen uns wehren, sonst will nicht die eine sein. Mhm. Und das ist natürlich das ist nichts, was von jetzt auf gleich entsteht oder so, sondern es ist ein Denkprozess. Das ist dieses immer wieder mal hinterfragen, immer mal wieder hinschauen. Warum habe ich jetzt dieses Gefühl? Warum beneide ich jetzt jemand anderen? Warum meine ich muss sie jetzt niedermachen, ja, sondern anstatt sie, ja, zu bestärken in dem, was sie machen? Und das ist das, was in meinen Gruppen eigentlich immer wieder passiert, dass wir in dieses gehen. So eine Frage, die ich da gerne einsetze, ist das Größere, das ich in dir sehe. Und damit gehen wir nämlich auf dieses Wachstum anstatt auf die Konkurrenz.
Ja, wunderbar. Ja, das braucht aber auf jeden Fall Klarheit. Wir kommen immer wieder zu diesem Punkt, weil das auch einer meiner Werte auch ist oder meine Ziele auch ist, immer Klarheit. Klarheit ist meine persönliche Währung, ja. Und wenn ich nicht klar bin, dann klappt gar nichts mehr. Ja, wir kommen immer wieder dazu und auch die Klarheit zu sehen, welche Systeme gerade greifen und die Klarheit zu haben, Nein zu sagen zu einem bestimmten Verhalten. Ja.
Und das ist ja ein Punkt, der Frauen sowieso schwerfällt, dieses Nein sagen. Ja. Und da gefällt mir der Satz von einer Kollegin, der heißt, Nein ist ein ganzer Satz. Wir müssen nichts rechtfertigen, wenn wir Nein sagen. Und das auch zu lernen, dass ich nichts rechtfertigen muss, sondern ich sage Nein und Punkt. Ja. Und das, ich meine, das gibt's, da können wir jetzt ein ganz anderes Fass noch aufmachen, aber ich möchte es einfach mal an der Stelle belassen, die Kraft ist Nein. Mhm. Ja, aber die muss eben aus dieser inneren absoluten Klarheit kommen. Solange ich nämlich da wieder, wenn ich da nicht klar bin, ja, über dieses Nein, ja, dann werde ich ja herausgezogen aus dem Nein. Ja, dann kommt schwingt so ein Ja mit, naja, wenn du nur lang genug versuchst, dann werde ich vielleicht auch aus dem Nein ein Ja machen.
Ja, das genau.
Positiv wie negativ geht es. Die innere Klarheit spiegelt sich im Außen.
Mhm, ja, dann fließt die Energie auch anders, ne? In dem Nein. Dann ist die Kraft so. Die ist nachhaltiger. Du, Ulrike, ich sehe gerade, wir sprechen schon seit 40 Minuten, aber bevor wir Richtung Ende schon schlittern, würde ich unbedingt gerne über ein Thema sprechen, was du, ich glaube gestern, vorgestern, auf LinkedIn gepostet hast. Also jetzt haben wir den Anfang Juli, die Folge erscheint aber erst ein paar Wochen später, nur damit die Menschen nicht bei dir auf LinkedIn suchen. Und darüber würde ich gerne sprechen. Du hast was gepostet über einen Moment, der dich persönlich jahrelang eingeschränkt hat, innerlich. Und durch das Aussprechen hast du dich selbst sozusagen befreit. Du hast die Ketten, so fühlte sich das für mich an, beim Lesen, als hättest du die Ketten abgelegt von deinem Körper. Und ja, erzähl doch mal bitte, was ist da genau passiert? Wie hat dich das begleitet die letzten Jahre und ja, wieso hast du das jetzt öffentlich gemacht?
Na, am 30. Juni war dieser Post, letzten Montag, jetzt von dem Gespräch, wie wir es jetzt heute haben. Es ist eine Situation, die ist im September 2001 passiert. Genau genommen hatte es ja schon begonnen, ein gutes halbes Jahr vorher, Anfang 2001, als ich in einem Urheberrechtsstreit war mit einer amerikanischen Autorin. Was hat zu Schadensersatzforderungen geführt, habe viel Geld dafür bezahlt, dass das abgeschlossen wurde, eben kein Rechtsstreit, sondern eine außergerichtliche Vereinbarung dann war, die wir hatten. Und zunächst dachte ich, damit ist das erstmal erledigt, das Thema. Und dann kam eben im September des gleichen Jahres ein Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit mit der Überschrift Mit fremden Federn. Und darin wurde ich selbst mal so aufgespießt. Und an den Pranger gestellt. Das ist sowas, was ich heute so sagen kann. Ich habe es damals als absolut nur Katastrophe betrachtet, als Beschämung. Oh Gott, das ist ja so furchtbar. Und also ist wirklich so dieses um Gottes Willen, ja, dass das jetzt da draußen ist. Und hatte das damals das Glück, dass zwei Menschen zu mir gesagt haben, die haben mich überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht. Ich lese, ich habe die Zeit nicht gelesen. Also ich hätte es überhaupt nicht erfahren, wenn die mich nicht angesprochen hätten, noch am gleichen Tag, als sie es gelesen haben. Und gesagt haben, man musste mit erhobenem Haupt hindurchgehen durch solch eine Situation. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht, konnte das nicht, weil ich habe mich so geschämt, überhaupt über die Situation. Ja, Urheberrechtsverletzung als Juristin ist natürlich schon Katastrophe. Ja. Sollte man ja wissen, weiß man nicht. Ist ein eigenes Thema praktisch, wie oft wir glauben, Urheberrecht sei, ich darf 2, 3 Zeilen von jemandem nehmen und dann wäre keine Urheberrechtsverletzung. Na, da steckt viel, viel mehr dran. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Und diese Situation war wirklich ein paar Tage vor dem 11. September. Sprich, ich habe gedacht, so, jetzt haben wir die große Weltkatastrophe und es wird sich keiner mehr daran erinnern, dass dieser Artikel da drin war. Pustekuchen, in schöner Regelmäßigkeit, wenn ich meinen Kopf zu hoch rausgestreckt habe, kam jemand, der hat da mich wieder klein gemacht und gesagt, du musst gar nichts sagen oder sie müssen ja gar nichts sagen. Quasi wer im Glashaus sitzt, sollte mich mit Steinen werfen. Ja, im Glashaus saß ich nur nicht mehr, ich habe es ja abgeschlossen. Und das hat also dazu geführt, dass ich wirklich über mehr als 20 Jahre unterm Radar bin. Also dass ich nicht mehr wirklich in die volle Sichtbarkeit gegangen bin. Ich habe also vorher auch gerade über dieses erste Buch ganz, ganz viel Sichtbarkeit gehabt. Es ist ein Thema, das Thema Erfolgsteams. Das habe ich 1996 nach Deutschland gebracht. Das erinnert sich heute nur noch die Leute, die das Buch hatten und damit gearbeitet haben, damals daran, dass ich dieses Thema überhaupt nach Deutschland gebracht habe. Und hier, heute ist es einfach ein gängige Geschichte, ganz was Normales. Und es hat eben so lange gedauert, bis ich in einem Seminar vor 2 Jahren drin war und es ging um das Thema Wendepunkt im Leben. Was war ein Wendepunkt in deinem Leben? Und wir waren so 2 Jahre austauscht und plötzlich war es so glasklar vor mir, dass das ein Wendepunkt in meinem beruflichen Leben war. Und ich habe wirklich Rotz und Wasser da geheult in dem Moment, als mir das so klar war, was das eigentlich gelebt hat und welche unendlichen Folgen das gehabt hat. Ich habe oft Kolleginnen gefragt, ich sage, ich sehe überhaupt nicht, dass du da draußen nicht so bekannt bist, dass du nicht die Resonanz hast, die du eigentlich haben müsstest. Und ich habe auch immer gedacht, ja, ich verstehe es auch nicht. Und jetzt, also ich habe letztes Jahr im Herbst in einem Podcast schon mal drüber gesprochen. Das war schon sehr, sehr wertvoll, weil gerade die Interviewpartnerin, das ist ähnlich, wie du das ja auch machst, so ganz spezifische Fragen stellt und dann was rauslockt aus einem. Und sie hat die damals eben die Stichworte Demütigung, später jemand anders dieses an den Pranger gestellt werden, reingebracht und plötzlich habe ich gemerkt, ja, so fühlt sich das an. Und jetzt war im Zusammenhang mit einer Zukunftswerkstatt, die ich gerade einmal im Monat mache, hatten wir letzten Freitag das Thema eben, gibt es ein Thema, was du schon längst als abgeschlossen betrachtest, was nochmal betrachtet werden will. Bumm, war es wieder da. Und dann dachte ich, jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Und dann gab es so eins zum anderen, gab es jetzt übers Wochenende dieses, dass ich sage, so, und jetzt gehe ich raus. Nicht in einem anderen Podcast, nicht mal hier irgendwo, sondern tatsächlich unter meiner Flagge. Also sprich, meinem Profil, in meinem Blog. Und ich merke wirklich jetzt die wenigen Tage, die Seite vergangen ist, welche unglaubliche Befreiung das für mich ist. Wie plötzlich Dinge möglich werden für mich, weißt du, manchmal lächerliche Dinge, dass ich tatsächlich eine E-Mail schreibe, die ich schon seit Monaten vor mir herschiebe. Ja. Anzufragen, könnte man nicht einen Experten-Talk nochmal machen? Ja, jetzt habe ich es und heute habe ich eine Zusage bekommen. Also solche Sachen, wo ich dann immer wieder, also wo das so unterschwellig gewirkt hat.
Ja. Ich verstehe. Wahnsinn. Ich musste gerade, während du gesprochen hast, natürlich an meine eigenen Wunden denken oder Erlebnisse oder die Vorsicht, mit der man Dinge tut, schreibt, nicht sagt. Und das blockiert einfach enorm die Energie. Und das ist ja ein super, super Beispiel. Was passiert mit deiner eigenen Resonanz, mit deinem eigenen Magnetismus, wenn du nicht alles erzählst? Wobei, ich glaube, man muss Dinge nicht immer erzählen, aber man muss komplett damit fein sein, wenn dir jemand anders jetzt erzählt. Weißt du, wie ich meine? Dass man dann nicht denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich erfährt das keiner, was ich insgeheim oder ja, was für eine Schuld oder eine alte Geschichte oder peinlich, peinlich oder was weiß ich, mit mir trage. Und diesen, was du jetzt erzählst, ne, das beobachte ich bei sehr, sehr vielen Menschen seit der Pandemie, weil da ging es ja ganz doll um diese Spaltung, zu welcher Gruppe gehörst du, ja, oder auch jetzt politisch gesehen. Und ich glaube, dass das ein Aspekt ist, weil wir uns nicht zuhören können und das andere nicht aushalten können. Wenn uns jemand was sagt, was uns nicht gefällt, blockieren wir gegenseitig uns die Energien. Und so verlieren wir dann die Kommunikation und diese Sichtbarkeit.
Ne? Ganz genau.
Ja. Ja, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich kann mir aber sehr vorstellen, wie schlimm das für dich gewesen sein muss, wenn da so ein Artikel über einen auftaucht. Und geht ja für einige auch Influencern so oder Leuten, die mal einen blöden Witz machen irgendwo. Und auf einmal sind sie der Buhmann der Gesellschaft und werden gecancelt und was weiß ich, ja. Also es ist ja jetzt sogar sehr, sehr verstärkt, habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft. Auch diese Angst, eine von denen zu sein, die dann irgendwo mit dem Artikel auftaucht.
Genau. Ja, es war damals und ich habe es halt dann unter den Teppich gekehrt. Ich habe das wirklich unter den Teppich gekehrt. Ich habe es mir nicht angeschaut oder fast nicht angeschaut. Ich habe ein, zweimal tatsächlich mit der Kollegin jeweils dran gearbeitet an der Sache. Es hat aber nicht wirklich diesen dauerhaften Effekt gehabt. Es hat für einen Moment was bewirkt. Ich meine, das Thema kam ja dann nochmal, kam dann nochmal auf 2005. Da habe ich ein Buch auch nochmal neu geschrieben, also mein altes Buch komplett neu geschrieben. Und kriegte ich wieder, also nicht öffentlich, aber von der Autorin und ihrer Vertreterin in Deutschland, kriegte ich dann auch nochmal quasi so gesagt, ja, unter gar keinen Umständen, wenn ich da jemals nochmal ein Buch dazu veröffentlichen sollte, dann wird ein Prozess angestrengt und so. Ich habe es noch gelassen, ich habe das Thema damals wirklich abgeschlossen. Und indem man es mal abschließt, kriegt er immer die neue Möglichkeiten, die dadurch dann entstanden sind. Aber es war jetzt gerade, bevor ich das geschrieben habe, ich habe es da wirklich nochmal so gespürt, so den alten Schmerz dann. Und damit konnte ich aber auch merklich so das Abschleifen jetzt. Und sagen, ja, es ist so. Es ist jetzt abgeschlossen. Also ich spüre so richtig, es ist jetzt abgeschlossen. Ich kann jetzt drüber sprechen. Und ich kann dadurch jetzt auch einfach Frauen ermutigen, dass sie sich bei mir melden. Ich habe das jetzt sogar auf der Webseite drauf. Ich glaube, da drauf ist dir schon mal passiert, lies mein Blogartikel. Und dann zu sagen, ja, wer jetzt ein Gespräch mit mir suchen möchte, wir sprechen. Wir schauen einfach, was da passiert.
Total, weil das beobachte ich nämlich auch, wenn man mit jemandem arbeitet zum Thema Klarheit oder Thema Mut oder geh deinen Weg, sei mutig, sprich deine Sachen aus und dann hat man selber eine sogenannte Leiche im Keller, dann spüren das die anderen ja auch. Ah, da ist irgendwas, was sie nicht sagt. Und ja, sehr spannend. Und glaubst du jetzt im Nachhinein, dieses Ereignis hat dich daran gehindert, total durch die Decke zu gehen, beruflich?
Also gehe ich davon aus.
Ja, interessant.
Weil ich eben an den entscheidenden Stellen den Schritt weiter nicht gegangen bin. Also, dass ich, den entscheidenden Schritt weiter nicht zu gehen. Diese extra Meile, wie es auch manchmal heißt. Wirklich dann eine Anstrengung zu unternehmen und zum Beispiel Menschen anzuschreiben, frühere Kunden anzuschreiben und zu sagen, wie geht's dir eigentlich heute? Ja? Weil da immer dann wieder, vielleicht war es doch nicht so gut. Also komm, weißt du, so ganz, ganz komische Sachen da drin, obwohl ich doch weiß, dass das, was ich mache und die Ergebnisse, die ich habe und die Menschen, die ich da begleitet habe, dass bei denen unglaublich viel passiert ist. Und trotzdem dann immer wieder zu denken, naja, aber vielleicht war es doch nicht so gut. Also da kommt dann wirklich so ein ganzer Rattenschwanz dann dran, der hat letztlich im Ergebnis dazu führt, ja, dass man einfach unterm Radar bleibt.
Ja.
Das ist ganz schön dabei.
Ja, weil da wie so eine Art so Handbremse ist, ne?
Ja.
Ach, ja, dieses Thema finde ich so, so spannend. Ich das natürlich in anderen Kontexten kenne, sowohl von mir selbst als auch von Menschen, die ich begleite, dass es immer wie so eine Art, ich sage das mal, Geheimnis gibt. Es muss ja nicht immer gleich so was Großes sein. Ja? Aber, also, es ist jetzt ein quasi komplett anderes Beispiel, aber eine Klientin von mir hatte, ich sage dir jetzt natürlich nicht den Namen, aber die hatte mal eine Affäre und davon wusste keiner was. Und das hat sie so, und das hat sie mir auch nicht erzählt. Und ich habe aber gefühlt, irgendwas sagt sie mir nicht, ja. Also wir doktern immer an irgendwelchen Sachen rum und ich fühle aber, irgendwas sagt sie mir nicht. Und irgendwann habe ich sie gefragt, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt irgendwas, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, ob du selber weißt, aber ich komme irgendwie nicht weiter. Was ist das? Und dann hat sie es mir irgendwann gebeichtet oder gesagt, ja, offenbart. Und das hat dann so diesen Klickmoment gebracht, ja. Dann hat so viel sich in ihrem Leben verändert, weil sie endlich ausgesprochen hat, was sie so, so wirklich bedrückt hat. Statt diesen tausend Sachen mit, ich bin nicht kreativ und ich habe dies, ich habe das. Also, ja.
Ja, ich kann nur noch mal sagen, wirklich, was in diesen jetzt 5 Tagen passiert ist, ist so. Also, allein, weißt du, einfach nur das innere Gefühl. Ja? Es geht noch nicht mal so viel, das, was da im Außen passiert ist, aber selbst da sind da ein paar Sachen schon passiert. Sondern dieses innere Gefühl der Bestärkung, der inneren Stärke, der Klarheit da plötzlich, und was daraus dann entsteht, das ist wirklich. Für mich war, ich habe es die ganze letzte Zeit, also seit Corona war ich ja so ein bisschen am Schwimmen insgesamt, von dem her, wo geht's jetzt hin und was mache ich und sonst was. Und ich hatte gerade eine Woche vor der beim öffentlich gehen, hatte ich mit einer lieben Kollegin, habe ich meinen regelmäßigen Austausch. Und wir sprechen immer über dieses klitzekleine Stückchen, was fehlt. Sie nennt es Smidge. Sie hat mir auch mal eine Geschichte darüber geschrieben. Und wirklich dieses Gefühl, was ist das? Und wir haben tatsächlich, sie hat dann gesagt, es ist wichtig, dass du nochmal alles anguckst, was jetzt ist. Und wo ist dieser Baustein, der gerade nicht stimmt? Und jetzt habe ich das Gefühl, das war der Baustein. Es geht nicht um was anderes. Es geht darum, ich konnte sofort eben auf meiner Webseite, konnte ich da das hinschreiben und denke, ja, darum geht's jetzt gerade. Jetzt schaue ich, was passiert. Und da so kleine Anpassungen vornehmen. Nicht das Große, aber es ist manchmal so wirklich eine mini, blitzekleine Sache. Wenn wir die verändern, kann was Großes entstehen.
Hättest du die Kraft gehabt, das vor 5 Jahren oder 10 Jahren schon zu sagen?
Ja. Also, ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. So, weil ich schon vor längerer Zeit angefangen habe, über Dinge zu schreiben, die mir passiert sind. Wie beispielsweise meine Stürze und die Brüche in meinem Leben, also wirklich reale, ich meine, die auch Oberschenkel, Halsbruch, Kniescheibe gebrochen und sowas, immer massive Einbrüche auch waren oder Dinge waren. Und ich habe darüber auch sehr offen kommuniziert. Das sind natürlich jetzt körperliche Dinge, das andere ist eher eine seelische Geschichte. Aber weißt du, ich habe 2016 über diese Fast-Insolvenz geschrieben. Da war die auch durch und war die erledigt. Und ich habe auch letztes Jahr im September dann nochmal dieses Thema, hatten wir es nochmal bei Andrea Walschow in einem Interview. Ja, da einfach zu sehen, es macht nichts. Aber ich musste es natürlich für mich erst überhaupt annehmen. Wenn mir damals jemand dabei geholfen hätte, wirklich die Dimension davon aufzumachen und zu zeigen, dann hätte ich es sicherlich auch vor 10 Jahren schon.
Aber der Schmerz war wahrscheinlich so groß dahinter, dass es wie so eine Kapsel drumherum war. Ne?
Ich habe den Schmerz nicht spüren können.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Hättest du mal öfter bei mir geatmet, Ulrike, dann hätten wir...
Ja, richtig. Ich habe gerade gedacht, am Sonntag wäre die Gelegenheit dazu.
Das war wohl ja. Also das Atmen ist einfach ein Tool. Es gibt noch andere, aber ein Tool, um solche Sachen zu öffnen. Aber natürlich besser, wenn jemand dabei ist. Wenn man alleine ist, dann ist es auch hilfreich und möglich. Aber der Körper weiß dann natürlich trotzdem, wenn ich diese Kapsel jetzt aufmache, ich bin ja jetzt alleine, und dann macht der Körper das nicht so. Aber wenn jemand dabei ist, dann ist es einfacher, klar. Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du noch den Menschen mitteilen magst, die uns zuhören? Die
Für mich ist der Satz, der jetzt gerade auftaucht, ist dieses: Hab der Mut, du selbst zu sein. Nein, ich muss mal diese Aufforderung. Aber ich muss ein bisschen abwandeln und sagen: Hab den Mut, dich so zu zeigen, wie du bist.
Ja.
Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann such dir Menschen, die dich daran bestärken. Man bestärkt euch gegenseitig und dann entsteht Großes. Und die Welt braucht einfach dieses Große von uns, weisen Eltern und Frauen, sage ich jetzt mal. Nicht nur von denen, aber von denen ganz besonders, mit den Erfahrungen, mit all der Lebenserfahrung, die da ist, der Weisheit, die tatsächlich da ist, bedeutet auch, die eigene Weisheit anzunehmen und sie nicht mehr abzuwirken.
Das finde ich ganz, ganz schön. Danke. Ich danke dir sehr für deine Klarheit, deine Weisheit. Und auch dein Licht. Also du hast im Grunde genommen auch wie unter meinem Claim, unter meinem Logo stehen ja diese 3 Punkte. Aber ich finde, die passen genauso zu dir auch. Die Klarheit, Weisheit und wahrscheinlich wäre bei dir noch Mut. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Einfach ein wunderbares Gespräch. Hat auch nochmal weitere Klarheit gebracht.
Schön, ja, das ist auch eine meiner Stärken. Danke.